nicht her, den darf man. Ich bin gern zu Ihnen gekommen und freue mich, hier zu sein. Und ich habe mich besonders gefreut über die lange Liste der Honorationen, die Frau Wittmann unter Ihnen hier verlesen hat, denn das zeigt mir, dem Außenseiter, etwas sehr Wichtiges, dass sich Bürger langsam für Politik zu interessieren beginnen und dass sie sich auch organisieren und dass sie sich, wie man heute sagt, einbringen. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, und gerade in unserer Zeit. Und ich möchte in 40 Minuten Ihnen zwei Dinge klar machen. Erstens, wie wichtig Ihr Engagement ist. Und zweitens, welche Möglichkeiten Sie haben, die Dinge zu ändern, über die Frau Wittmann hier einleitend gesprochen hat. Und da ich die größte Hochachtung vor Ihrer Intelligenz habe, denke ich auch, das schaffe ich in 45 Minuten. So dass wir auch noch Zeit haben zu diskutieren. Ich brauche Ihre Fragen. Kein Redner wird dümmer, wenn er Fragen beantwortet. Denn er wird dann auf Dinge gebracht, die er vielleicht noch gar nicht überlegt hat. Aber Sie können auch schlafen, wenn Sie wollen, denn das meiste, was ich zu sagen habe, wird Ihnen ein junger Mann da an der Tür in gedruckter Form anbieten, nämlich das letzte Buch der inzwischen fünf Professoren, die gegen den Euro geklagt, nein, genauer gegen die sogenannte Rettung des Euro geklagt haben. Das finden Sie dann also in einem noch offenbaren Buch, von dem ich hoffe, dass es mindestens die Auflage von Herrn Sarrazin erreicht. Denn das Thema, was wir hier heute Abend haben, ist wichtiger als die Türken an der Ecke mit allen Problemen, die sie machen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich am Anfang nur ein paar Worte zu dem letzten Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht sagen. Man soll eine Gastgeberin ja nie schon gar nicht kritisieren, aber ich darf sie etwas ergänzen. Die Klage ist formell abgewiesen worden und ich habe auch den dumpfen Verdacht, nicht aus sachlichen Gründen, sondern damit das Gericht den Klägern keine Klageentschädigung zahlen muss. Denn auch das gehört zu dem Bürgerkrieg, den wir in Deutschland haben, dass wir gegen den Euro klagen, mit guten Gründen. Nicht nur nicht Recht bekommt, sondern so abgewiesen wird, dass er noch nicht mal eine Entschädigung für seine Kosten kriegt. Das sollten Sie ruhig so ganz nebenher wissen. Warum ist die Vokabel Klage abgewiesen falsch, obwohl die Presse sie verbreitet hat? Aus zwei Gründen, und die konnten Sie diese Woche nachvollziehen. Die konnten prüfen, was ich jetzt sage. Denn die Klage hat zwei Ausnahmen, die auch die Richter erwähnt haben in ihrer Begründung, ausgiebig erwähnt haben und die sie alle nicht in der Zeitung gelesen haben, auch nicht im Fernsehen gehört haben oder kaum, weil unsere verehrten Journalisten, besonders die von der großen Presse, natürlich regierungshörig wie sie sind, so etwas gerne verschweigen und diesmal auch verschwiegen haben. Die erste Ausnahme ist, und deswegen ist ein Gipfel letzte Woche geplatzt, unsere Bundesregierung, Kanzlerin und Finanzminister können kein Geld mehr in Europa verteilen, ohne vorher das Parlament zu fragen. Das hat dazu geführt, dass Frau Merkel den neuen Scheck nicht unterschreiben konnte. Ich denke, das ist nicht ganz unwichtig. Und das Zweite für die Zukunft, Sie können ganz sicher sein, es wird keine Eurobonds geben. Auch hier hat das Gericht auf Antrag der Kläger festgestellt, die wären verfassungswidrig. Denn sie bedeuten eine quasi automatische, nicht nur Finanzierung dieser Rettungsfonds, sie bedeuten ja noch etwas viel Schlimmeres, dass es überhaupt keine Grenze mehr geben wird. Das Gericht hat in seinem Urteil klipp und klar festgestellt, es gibt Grenzen für Herrn Schäuble, mit denen er, und auch für den Deutschen Bundestag, mit denen deutsche Steuereinnahmen in Griechenland verausgabt werden und in anderen Pleitestaaten. Leider hat das Gericht versäumt, dafür einige Zahlen zu nennen, was ich gerne gesehen hätte. Aber meine Damen und Herren, eines ist klar. Wenn die Rettungsfonds noch weiter aufgestockt werden über die bisherigen Summen, dann überschreiten sie ein ganzes Jahreshaushaltsvolumen des Bundes. Denn das beträgt abzüglich der vom Bund aufgenommenen Kredite, also der reinen Steuereinnahmen, ganze 250 Milliarden, eine fantastisch hohe Zahl. Aber der deutsche Anteil an den Rettungsfonds liegt jetzt schon bei 240 Milliarden Euro. Jetzt kriegen wir noch 10 und dann haben wir 100% erreicht. Und auch wenn das Gericht keine Zahl genannt hat, aber ich glaube, bei 90-100% haben wir die Grenze der Verfassungswidrigkeit nicht nur erreicht, sondern überschritten. Das heißt, es wird also in Zukunft schwieriger werden, diese Rettungspolitik weiter zu betreiben. Das ist die gute Nachricht, die ich Ihnen mitbringen kann. Und das verdanken Sie fünf ältlichen Professoren, die offenbar die einzige Opposition in Deutschland gegen diese Dinge sind und die Sie bitten, sie zu unterstützen. Sie können es nicht. Kleiner Ehrgeiz heute Abend ist, Ihnen in ganz kurzen Worten und Sätzen ein eigenes Urteil über den Euro und seine sogenannte Rettung zu vermitteln. Denn ich finde, dieses Urteil brauchen Sie. In einem Nebelwald voller Falschbehauptungen und Lügen ist es ganz wichtig, diese einfachen, simplen Wahrheiten zu hören und den Euro-Freunden mal vorzutragen. Das tue ich ja auch morgen Abend im ZDF-Infokanal. Meine Damen und Herren, einer der größten Gesellschaftszerstörer hat den immer noch richtigen Satz geprägt: Wenn ihr die bürgerliche Gesellschaft zerstören, kaputt machen wollt, ihr müsst nur beim Geldwesen anfangen. Und meine Damen und Herren, der Mann wusste, was er sagte und auch was er tat. Er hieß nämlich Lenin. Wer die Axt an das Geldwesen legt, der kriegt diese Gesellschaft, diese bürgerliche Gesellschaft, der kriegt unseren Rechtsstaat, ja, ich könnte sagen, unsere Zivilisation kaputt. Und genau das haben sowohl die Einführer wie auch jetzt die Retter des Euro getan, wobei ich ihnen eigentlich nur zubillige, dass sie gar nicht wissen, was sie tun. Vielleicht gar nicht übersehen können, was sie tun, aber das ist keine Entschuldigung. Eine Regierung muss wissen, was sie tut und was sie loslässt. Wir waren einmal ein sehr glückliches Land in Deutschland. Wir waren es. Wir hatten eine eigene stabile Währung. Die Jüngeren kennen sie kaum noch, die D-Mark. Und wir hatten auch in der Vergangenheit Regierungen wechselnder politischer Couleur, die eigentlich im Großen und Ganzen vernünftig waren. Sie haben hier und da mal was falsch gemacht, aber sie haben niemals, niemals im Sinne von Lenin unsere Gesellschaft aufs Spiel gesetzt und gefährdet. Und das tun die Retter des Euro. Meine Damen und Herren, die Retter des Euro sind die Zerstörer dieser Gesellschaft. Und das will ich Ihnen in einigen wenigen Überlegungen klar machen. Als wir noch die eigene Währung hatten, die D-Mark und die anderen hatten ihre Währungen auch, die Franzosen ihre, auch die Griechen die ihre, war es der große Vorteil unseres Landes, mit der stabilsten Währung in Europa auch die niedrigsten Zinsen zu haben. Denn die Belohnung für eine stabile Währung ist immer der niedrige Zins. Wenn eine Währung kein Risiko bedeutet, für den, der sie hat, für den, der als Sparer sein Leben, seinen Lebensabend damit sichern will, für den, der als Unternehmer damit investieren will. Kurz, wenn diese Währung stabil ist, sind die Zinsen niedrig. Und das, meine Damen und Herren, war auf den kürzesten Nenner gebracht. Unser Wirtschaftswunder. Der Aufstieg Deutschlands nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, der Aufstieg zu einer der wohlhabendsten Nationen in Europa, ist nur unter ökonomischen Gesichtspunkten zu verstehen und zu erklären, es war das Land mit der stabilsten Währung. Das ist das große Verdienst der frühen Politiker nach 1945. Aller, denn an der Stabilität der Währung, das war, wenn Sie so wollen, deutsche Staatsräson, deutscher Verfassungsgrundsatz, durfte niemand rütteln, hat auch niemand gerüttelt. Als dann vor gut 12 Jahren die Idee mit dem Euro aufkam, ich verkneife mir die Vorgeschichte, die kennen Sie auch, haben Politiker, leider auch aus Bayern, und zwar sehr maßgeblich aus Bayern, die erste Lüge in die Welt gesetzt, die da lautet, der Euro ist so stabil wie die D-Mark. Sie wissen genau, wen ich meine. Dieser Mann hat sich nicht nur an ihn, er hat sich an uns allen versündigt. Denn es war damals schon klar, absolut klar, dass eine Währung für damals 11 Länder in Europa, heute sind es 17, sozusagen eine Gemeinschaftswährung für verschiedene Nationen, Kulturen und Staaten, die kann gar nicht so stabil sein wie die Währung eines Landes, eines einzigen Landes. Und es war auch ganz klar, und das hat Herr Weigel ganz genau gewusst, dass die neue Zentralbank, die europäische, niemals eine Bundesbank sein könnte. Denn in dieser neuen europäischen Zentralbank sitzen im Lenkungsboard die Repräsentanten aller, damals 11, heute 17 Nationen mit einer Stimme. Also Großstaaten wie Malta, 400.000 Einwohner, oder Luxemburg, ebenso viele Einwohner, oder Zypern Süd, die haben eine Stimme. Und zusammengerechnet haben diese national entsandten Zentralbankgouverneure im Lenkungsgremium 17 Stimmen gegenüber 6 Stimmen im Zentraldirektorium und gegenüber einer Stimme des deutschen Mitglieds. Und sie haben gleich mir mit Schrecken verfolgt, wie in den letzten Wochen und Monaten gleich 2 deutsche Repräsentanten in der Europäischen Zentralbank ihr Amt zur Verfügung gestellt haben, weil sie klipp und klar gesagt haben, wir sind es leid, immer überschwemmt zu werden. Also es war von der ersten Minute an klar, als die Verträge auf dem Tisch lagen, als sie verhandelt wurden, als das Statut der Europäischen Zentralbank zur Debatte stand, weder der Euro wird eine zweite D-Mark, noch wird die Europäische Zentralbank eine zweite Bundesbank. Und trotzdem hat man es gemacht. Trotzdem hat man es gemacht. Damals hat dieselbe Professorengruppe gegen die Einführung geklagt. Wir haben gegen die Einführungslüge des Euro geklagt. Und das Gericht hat sich damals für heute lange Zeit gelassen und damals wirklich die Klage abgewiesen. Aber ich verrate Ihnen den ja publizierten Grund. Die Richter haben sich aus ihrer Verantwortung gestohlen. Sie haben sich geweigert, Recht zu sprechen mit dem Argument, all das, was die Kläger sagen, ist ja Zukunft. Das kann passieren, aber auch nicht. Und auf eine ungewisse Zukunft hin geben wir kein Urteil ab. Meine Damen und Herren, die Zukunft ist heute Gegenwart. Und sie hat Punkt für Punkt bestätigt, was die Kläger damals dem Gericht zu bedenken gegeben haben. Und das ist der Grund, warum wir vor genau anderthalb Jahren, vor 18 Monaten, im Mai 2010 bei Auflage des ersten Griechenlandfonds nochmal nach Karlsruhe gezogen sind und geklagt haben. Ich habe dort im Hohen Gericht vorgetragen, es gäbe diese Krise in Griechenland heute gar nicht, wenn nicht die europäischen Regierungen und die Bundesregierung eingeschlossen diesen Rettungsfonds beschlossen hätten. Denn gäbe es keinen Rettungsfonds für dieses Land, da unten im Süden, dann hätte das Land sich, wie alle Länder in der mir bekannten Geldgeschichte, die ist 3000 Jahre alt, in dem Fall hat es mindestens 800 Mal gegeben, sich zum 801. Mal selbst geholfen, indem es mit eigener Währung, es wäre zurück in die eigene Währung gegangen, indem es diese Währung den Verhältnissen angepasst und abgewertet hätte. Es hätte mit dieser Abwertung, wie alle 800 Fälle vorher beweisen, seine Wettbewerbsfähigkeit zurückgewonnen, wäre wieder konkurrenzfähig geworden. Wir wären wieder nach Griechenland gefahren, weil man da billig übernachten kann, um die Sonne genießen zu können, und hätten nicht den Umweg über die Türkei gemacht. Und die Griechen hätten das bekommen, was man ihnen heute immer noch vielleicht gewährt, vielleicht auch nicht gewährt, den Nachlass ihrer Schulden. nennt, meine Damen und Herren, ein Land mit eigener Währung und der Möglichkeit, diese abzuwerten, um wieder wettbewerbsfähig zu sein, das kann auch seinen Gläubigern so einen kleinen netten Revolver auf die Brust setzen und sagen, liebe Gläubiger, ihr habt die Wahl. Ihr könnt eure Schulden zu 100% eintreiben wollen, dann verbieten wir Auslandszahlungen. Oder wir können darüber sprechen, ob ihr uns einen Schuldennachlass gewährt. Und genau dieses, der verhandelte Schuldenablass von Ländern mit eigener Währung, das haben wir alle, Sie auch, wenn Sie die Wirtschaftszeitungen der letzten 20 Jahre gelesen haben, fast alle 2-3 Jahre erlebt. Auf diese Weise hat sich ein Land wie Argentinien saniert, auf diese Weise hat sich ein Land wie Mexiko saniert, auf diese Weise haben die Russen ihre letzte Währungskrise überstanden, die Ukraine auch, und ich könnte die Liste noch fortsetzen. Meine Damen und Herren, ohne die Rettungsfonds hätten wir das Problem gar nicht. Wir hätten den freiwilligen Austritt der Länder, die heute gerettet werden müssen. Wir hätten die freiwillige Regelung der Banken, die heute einen Schuldennachlass gewähren sollen und natürlich Ersatz vom Staat dafür verlangen. Und wir hätten einen stabilen Euro. Denn diese Währung, ohne die Währungsschwachen, ohne diese Währungssünder, die wäre natürlich stabil. Keine Lüge ist dümmer als die Behauptung, wenn wir Griechenland aus dem Euro herauslassen, bricht der Euro zusammen. Das Genick. Der gesunde Menschenverstand, den Sie ja alle haben, sagt, dann wird der Euro stärker. So wie ein Apfel, wenn man die faule Stelle rausstreicht, nicht weiter an Folgendes gewinnt, sondern eben essbar bleibt oder wird. Das alles ist nicht passiert, habe ich dem Gericht gesagt, und deswegen müssen wir klagen. Und das Urteil habe ich Ihnen erläutert. Die Richter haben zwar, um den Klägern keinen Pfennig zahlen zu müssen, gesagt, abgewiesen, aber sie haben in zwei Punkten, die ich für ganz wichtig halte, haben sie der Klage stattgegeben. Das ist zwar nicht der totale Erfolg, aber ich glaube, dieser Teilerfolg ist wichtig. Ich möchte, dass Sie das wirklich auch ihren Mitbürgern immer wieder sagen, wie wichtig es ist, nicht zu akzeptieren, was eine verrückte Regierung, nämlich die unsere, oder was die anderen verrückten Regierungen, nämlich die anderer Staaten, da anordnen. Das muss man nicht hinnehmen, das muss man kritisch hinterfragen. Und gelegentlich hat man auch einen kleinen Erfolg damit. Gelegentlich. Meine Damen und Herren, ich sagte nicht ohne Hintergedanken. Die Euro-Rettung ist eigentlich die Zerstörung des Euro. Denn hier wird alle mir bekannte Logik auf den Kopf gestellt. Nicht Währungen gehen zugrunde, weil Staaten bankrott machen oder Banken, sondern die Banken und die Staaten selber. Das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit gilt seit 3000 Jahren. Man muss die Währungssünder nicht retten. Im Gegenteil, sie sollen für ihre Sünden haften. Das ist das Grundgesetz unseres Rechts und unserer Moral. Was hier mit der Euro-Rettung gemacht wird, ist ein mehrfacher Verstoß gegen Sitte, Moral und bestehende Gesetze. Es hatte doch seinen Grund, dass die Verträge, mit denen wir in den Euro gegangen sind, zwei Dinge ausschlossen. Die Überschuldung, wir hatten einen Stabilitätspakt mit klaren Regeln, und vor allen Dingen die Haftung der Staaten füreinander. Die Transfer- oder Fiskalunion, die uns jetzt angepriesen wird, die war ausgeschlossen. Und mit einer Leichtigkeit, die ungeheuer ist, haben sich die europäischen Staaten, und zwar die Geber- wie die Nehmerländer, über diese Rechtsgrundlagen hinweggesetzt. Sie haben manche den Vertrag gebrochen. Herr Schäuble, ich enthalte mich jedes Kommentars, berichte nur, hat dem Gericht vorgetragen, mit Blick auf die neben ihm sitzenden Kläger, also auf uns, damals, wir hätten uns das gar nicht vorstellen können, hätte akute Not bestanden. die akute Not, dass Griechenland zusammenbricht. Und deswegen hätte er, Schäuble, den Rettungsfonds mit ins Leben gerufen. Und ich weiß nicht mehr, welcher Richter ihn gefragt hat, aber einer hat ganz vernünftig gefragt. Sagen Sie, Herr Bundesfinanzminister, Not kennt kein Gebot. Seit wann ist das eigentlich ein Verfassungsgrundsatz? Lassen Sie das auf sich wirken. Das ist kein Verfassungsgrundsatz. Ich selbst habe in früheren Vorlesungen meinen lieben Schülern bei ähnlichen Fällen immer eine Denksportaufgabe zugemutet. Ich habe gesagt, nicht in Landshut gibt es einen St. Martinsdom auch in Mainz. Und der Unterschied zwischen Mainz und Landshut ist, in Mainz steht auf dem Dom allen sichtbar der heilige Martin, wie er gerade dabei ist, mit seinem Schwert seinen Mantel zu zerteilen und einer Hälfte einem frierenden Bettler zu geben. Das gilt als hohes Symbol christlicher Nächstenliebe und Solidarität. Und meine Damen und Herren, das ist es auch. Aber habe ich meine Schüler gefragt, wenn Sie von dieser Einzelverpflichtung mal absehen, und Sie studieren ja hier Volkswirtschaftslehre, was ist denn die volkswirtschaftliche Konsequenz dieses Handelns? Und dann haben sie eigentlich alle rumgereiht. Bis Ihnen Ihr Professor sagt, aber meine Herren und Damen, brauchen Sie doch Ihren gesunden Menschenverstand. Nachdem der heilige Martin das getan hat, sind vermutlich beide erfroren. Und so wird es auch den Rettern in der Euro-Sache geben. Denn vier Länder, die es zurzeit noch gibt, nämlich Deutschland, die Niederlande, Finnland und Österreich. Aber Deutschland vor allem, mit ihren noch vorhandenen Überschüssen, die 17, sagte ich, die 13 anderen retten in der Zukunft, das heißt ihre Schulden übernehmen, können wir uns alle ausrechnen, wann es in Europa noch Schulden gibt. Und dann, meine Damen und Herren, dann ist der Euro, den wird es dann leider noch geben, so etwas wie die Währung der früheren DDR. Nur noch eine Währung, die zu Hause gilt, mit der Sie nicht in Ferien fahren können, mit der Sie auch keine, unsere Wirtschaft, keine internationalen Anlagen und Exportgeschäfte finanzieren kann. Deswegen finde ich es bodenlos, wirklich bodenlos, wenn deutsche Exportunternehmer und ihre Lobby pausenlos verkünden, der Euro sei nötig, um Deutschlands Export zu stützen. Meine Damen und Herren, das Gegenteil ist wahr. Wenn der Euro eine reine Schuldenwährung wird, abgewertet und von einer Abwertung in die andere taumelt und im Ausland jeden Kredit verloren hat, wie die früheren Ostblock-Währungen, die Währung der DDR war eigentlich die einzige, dann gibt es auch keinen deutschen Export mehr. Das scheinen diese Vertreter des kurzen Verstandes und der raschen Hand, könnte ich sagen, wohl gar nicht so richtig zu realisieren. Also wir begegnen hier einem ganzen, Katalog von leicht widerlegbaren, aber begierig geglaubten Lügen. Die eine ist, der Euro sei gut für Deutschland, das Export, überhaupt gut für Deutschland. Meine Damen und Herren, wie kann man so etwas sagen und vor allen Dingen glauben, wenn seit wir den Euro haben, zwei Drittel aller deutschen Ersparnisse nicht mehr im Inland investiert worden sind, sondern im Ausland, Schwerpunkt Europa und Schwerpunkt Eurozone. Das sind genau die Gelder, die bei uns die Probleme im Mittelstand hervorrufen, die Probleme im Haushalt hervorrufen, dass wir unsere Infrastruktur, die Löcher in den Straßen, nicht mehr finanzieren können, dass wir kein Geld für Universitäten, Hochschulen, Bildung haben. Kurzum, dass wir selber eine Staatsverschuldung haben. Dieser Export von Geld, das ist das Geld, was uns fehlt. Und dann kann man sich doch nicht hinstellen und sagen, das ist gut für Deutschland. Das ist gar nicht gut für Deutschland. Es ist einer der eisernen Lehren der Volkswirtschaftslehre, jedenfalls wie sie schon bei mir immer gehört haben, so wichtig und richtig Exporte sind. Aber eigentlich braucht man nicht mehr Exporte, als man Importe hat. Ich kann nicht viel, konnte auch als Professor nicht viel Sinn darin sehen, die ganze Welt mit deutschen Produkten zu versehen und dafür als Gegenleistung, soweit es über die Importe hinausgegangen ist, Papier zu kriegen. Papierforderungen auf Dollar oder Renminbi. Alles Währungen im Markt. Es war immer eine Lüge zu sagen, die jetzigen Rettungsfonds retten Griechenland und werden demnächst Italien, Spanien, Portugal und all die anderen retten. Erstens mal ist dieses Geld überhaupt nicht für die Staaten bestimmt, sondern wer genau hinschaut, sieht sofort, kein Cent dieser vielen Hunderten von Milliarden Euro kommt in den Ländern, kommt bei den Menschen an. Herr Versicker, den und jetzt verstehen Sie auch, warum unsere Finanzwirtschaft leider, und das ist für mich ungeheuerlich, die EZB inbegriffen, immer davor gewarnt hat, die Banken an diesen Rettungsaktionen zu beteiligen. Bis heute wehren Sie sich dagegen. Erst vor kurzem, aus dem vorletzten Gipfel, haben Sie den fabelhaften Vorschlag gemacht, wir beteiligen uns mit 21% an den Verlusten, als es am Markt bereits klar war, dass die Griechen Anleihen 60% verlusten. Saubere Banker, kann ich nur sagen. Ehrenmänner. Gott erhalte sie uns. Tja, ich gucke auf meinen Zettel, welche Lügen hier alles noch, Sie kennen sie ja alle. Der Euro ist gut für Deutschland, die deutsche Exportindustrie braucht den Euro. Griechenland braucht die Hilfe, meine Damen und Herren. Der tragischste Fall sind die Länder, denen man jetzt diese Hilfe gewährt. Nein, sie wird gewährt unter den Auflagen, wenn ich vergnügt bin und schon ein paar Glas Wein getrunken habe, würde ich sagen, unter den Auflagen einer braven schwedischen Hausfrau. Aber sie sollen sparen. Aber meine Damen und Herren, nichts, wirklich nichts ist in dieser Situation verheerender, falscher, als den verschuldeten Ländern zu sagen, ihr müsst sparen. Sie müssen nicht sparen, sie müssen investieren. Sie müssen investieren, um aus dieser Krise herauszukommen. Und wenn man jetzt hingeht, und das tut man pausenlos und mit wachsendem Druck, diesen Ländern sagt, senkt die Einkommen, die Löhne, erhöht die Steuern, erhöht die Zinsen, dann gibt man ihnen nicht die Mittel, um die Schulden zu tilgen, sondern nimmt sie hin. In Griechenland ist in diesem Jahr die Wirtschaftsleistung, Bruttoinlandsprodukt, um 5% eingebrochen. Die Steuern sind um weit mehr als 5% zurückgegangen, aber sie sollen tilgen aus Steuern. Ja, das geht doch nicht. Wenn in Athen und in den anderen Städten in Europa, in Madrid, in Rom, junge Leute auf die Straße gehen und sagen, wo ist unsere Zukunft? Dann haben diese jungen Leute meine Sympathie, denn sie fragen zu Recht, wo ist die Zukunft? Wollen wir denn wirklich, dass im ganzen Süden Europas wegen der Euro-Rettung, einem total verfehlten Konzept, dieselben Verhältnisse entstehen wie in Tunesien, Libyen oder Ägypten, dass am Nordufer des Mittelmeers dasselbe Chaos herrscht wie am Südufer? Denn darauf läuft doch diese Politik heraus. Wenn eine Bundeskanzlerin, und zwar unsere, sagt, wenn wir den Euro retten, retten wir Europa, dann muss man der Dame sagen, denken Sie eigentlich noch logisch? Sie denken ja gar nicht mehr logisch. Wir retten Europa nicht durch den Euro, wir zerstören es mit dem Euro. Für Europa heißt die Rettung ganz anders. Lasst diese Länder, die im Euro schlecht aufgehoben waren, weil sie im Euro nicht Geld gesehen haben, sondern eine Kreditkarte. Eine Kreditkarte. Und die sich nun über die Kreditkarte überverschuldet haben. Lasst sie raus. Und zwar im Eigeninteresse dieser Länder, damit sie nicht dieser Ostkur ausgesetzt werden, ihre Arbeitslosigkeit und ihre Jugendarbeitslosigkeit auf ungeahnte Höhen zu bringen. Lasst sie raus. Verkleinern wir die Eurozone? Und dann wird sie auch wieder stabil. Das wäre die Rettung. Meine Damen und Herren, ich bin mit dem Sündenkatalog fast durch. Ich möchte aber gegen Ende dessen, was ich vorzutragen habe, in wirkliche Hoffnung machen. Europa geht nicht unter. Europa ging allenfalls furchtbaren Zeiten entgegen, wenn man diese Euro-Rettung nicht in den Arm nimmt. Europa hat zwei Chancen, aus dieser Krise immerhin heil genug herauszukommen. Die eine habe ich schon genannt. Es geht nicht an, Währung und Staatsverträge. Und es geht vor allen Dingen nicht an, zu glauben, man könnte eine Währung für alle Staaten schaffen. Oder für 17 von ihnen, mit dem Ziel, die nächsten auch noch einzuholen. Schauen Sie, wenn Sie einen Vergleich brauchen, für mich ist die Währung so etwas wie der Maßanzug jeder Volkswirtschaft. Und ich habe noch nie gehört, dass ein Schneider so blöd ist, einen Anzug für lange, kurze, dicke und dünne, einen Einheitsanzug zu bauen. Weil er weiß, der platzt dann aus allen Nähten. Und der kriegt die Nähte nicht mehr zusammen. Und genau das ist in der Eurozone geschehen. Also, entweder, das wäre die naheliegende kleine Lösung, die Länder, die jetzt überschuldet sind, bekommen die Chance des Austritts. Sie können mit der eigenen Währung, die sie dann 1:1 im Inland einführen, jede soziale Härte zu Hause vermeiden. Aber sie können nach draußen abwerten und sie können einen Haircut bekommen und sie sind dann auch durch den IMF geschützt. Wir für all diese Dinge in allen Jahrzehnten nach dem Krieg, ich bin im Zeit- und Wirtschaftsministerium hier mal alternate Director dieses ehrwürdigen Instituts gewesen, dafür gesorgt hat, dass die Dinge so geregelt werden. Das wäre die kleine, vernünftige Lösung. Aber die große Lösung wäre, wir kehren in Europa wieder zu unseren nationalen Währungen zurück. Wir begradigen diesen fundamentalen Fehler, dass man Staat und Währung trennen kann. Und wir beherzigen vor allen Dingen eine ganz zentrale, ja, nicht nur Jahrhundert, sondern Jahrtausende alte Lehre der Geldgeschichte. Es hat nämlich noch niemals mit der Währungsunion funktioniert. Es hat auch niemals solche Währungsunionen gegeben. Es hat immer nur etwas ganz anderes gegeben. Vereinbarungen über Wechselkurse. Sie können mir jedes Währungssystem der Vergangenheit nennen. Den Goldstandard, von dem viele träumen. Bretton Woods, in verbesserter Form, von dem ich träume. Aber auch die Währungsunion der Skandinavier, die es lange Zeit gegeben hat. Alle hatten sie ihre Krone, in denen Schweden, die Norweger und so weiter. Es gab auch eine von Frankreich geführte lateinische Münzkonvention aller Frankenländer vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Und meine Damen und Herren, in all diesen Konstruktionen, die sehr vernünftig waren, gab es Regeln über die Wechselkurse, aber nicht über die Währung und ihren inneren Wert, und ihren Binnenwert. Denn der ist und bleibt Verantwortung der nationalen Staaten, der nationalen Zentralbanken. Das kann Ihnen auch keiner abnehmen. Das heißt also, wir retten die EU, wir retten sie wirklich, wenn wir je nach Betrachtungsweise entweder zu dem System zurückkehren, was wir vor Einführung des Euro hatten, und die Jahre vor dem Euro waren die glücklichsten, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, was man gerne vergisst in der jetzigen Debatte. Oder wir blicken nach Osten, da gibt es ja mindestens 10 EU-Länder, nämlich die osteuropäischen, Polen, Ungarn, die baltischen Staaten, Tschechei, Slowakei, die waren ja viel klüger als die Südeuropäer, die haben ihre Währung behalten. Die haben zwar ein festes Verhältnis zum Euro hergestellt, aber so fest auch wieder nicht. Sie haben in der Vergangenheit kräftig abgewertet in dieser Krise. Und meine Damen und Herren, all diese 10 osteuropäischen EU-Länder, die nicht im Euro sind, Sie können sich jedes einzelne vornehmen. Denen geht es besser als Griechenland. Meine Damen und Herren, Europa ist nicht verloren. auch wenn eine Bundeskanzlerin glaubt, Europa ginge mit dem Euro verloren, das ist Unfug, absoluter Unfug. Europa hat seine Zukunft, die EU hat ihre Zukunft, wenn sie den Fehler der gemeinsamen Währung korrigiert. Wenn sie entweder eine kleine Währungsunion macht, wie wir sie früher de facto, nie EU, de facto hatten, und jetzt kommen wir dem Schlüssel für diesen Unfug schon ein bisschen näher, diese Währungsunion de facto, nicht die EU, da gab es keinen Vertrag und noch nicht mal einen Briefwechsel der Notenbanken in der Euro. Wissen Sie, wie die hieß? Vielleicht erinnern Sie sich. Die hieß D-Mark-Block. D-Mark-Block. Damals haben sich eine Reihe von Ländern nach dem Erfolg in Deutschland mit einer stabilen Währung aus freien Stücken der D-Mark angeschlossen, aber nicht indem sie sie einführte, sondern eine feste Wechselkursbindung an die D-Mark eingeführt haben. Ich habe in jenen Jahren unter anderem die Regierung in Österreich beraten und mich wahrscheinlich gar nicht beliebt gemacht, als ich einigen sehr vernünftigen Politikern, eigentlich meinte ich das als Kompliment, aber die haben das nicht so verstanden, sagte, schauen Sie, Ihr Schilling ist doch nur ein anderes Wort für 15 Pfennig. Aber so war es. Und das galt für die Niederlande, das galt für Dänemark, das galt für Luxemburg, das galt sogar für die Schweiz. Und das zeigt eigentlich, dass Europa blühen, aufblühen kann, geblüht hat und aufblühen kann, wenn es die Zwangsunion, die Zwangseinführung einer Währung für alle wieder aufgibt. Wir könnten statt des D-Mark-Blocks, wenn Sie so wollen, sogar einen Euro-Block haben, aber der stabilen Länder in Europa, der Nordhälfte, und diesem Block, ich bin ganz sicher, dem würden sich dann die Länder anschließen, die selbst an einer stabilen Währung brennend interessiert sind, nämlich die Schweiz, die skandinavischen Länder, vielleicht sogar Russland und mit Sicherheit auch England. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt zwei Wege aus der Krise. Die kleine Euro-Union oder die Wechselkursunion für alle. EU-Länder, das sind die beiden Möglichkeiten. Aber bei dieser Regierung, und ich muss ihr recht sagen, nicht nur bei dieser Regierung, sondern bei diesen im Bundestag vertretenen politischen Parteien. Sie sind eigentlich die schlimmste Perversion unseres demokratisch-parlamentarischen System, denn sie agieren ja wie Blockparteien. Wie Blockparteien in der früheren Regierung. Meine Damen und Herren, und meine große wissenschaftliche, politische und auch sonstige Hoffnung sind Sie. Sind Sie. Machen Sie Front dagegen. Überlassen Sie nicht vier ältlichen Professoren immer den Gang zum Verfassungsgericht, zu einem Gericht, was sowieso regierungskonform ist. Kämpfen Sie für unser Deutschland, unser Europa auf der Basis einer vernünftigen Währung, die wir als Sparer brauchen, auf der Grundlage einer regulierten Staatsverschuldung, die nicht aus dem Ruder laufen darf, die wir als Steuerzahler brauchen. Und sie kämpfen damit nicht nur für sich, sondern für unsere aller Kinder und Eltern. Bedanke mich.